Jesus von ganzem Herzen lieben, das ist das Thema. Und Ende März hatte ich hier die Predigt über das Thema Liebe grenzenlos. Da ging es mehr darum, wie können wir aus der Liebe Jesu andere Menschen so lieben, dass es auch unsere eigenen Grenzen überschreitet. Es ging mehr um die Liebe zu unseren Mitmenschen aus dem Text aus 1. Korinther 13. Und diese Nächstenliebe ist natürlich sehr stark an das Gebot Jesu gekoppelt, vor allem ihn zu lieben. Liebst du mich? Fragte er Petrus. Jesus fragte Petrus nach seiner Auferstehung und darauf werden wir später noch eingehen. Und so ist es eben auch die Frage an uns, ob wir ihn und Gott wirklich über allem lieben. Und Manuela hat den Text gelesen, der begleitet uns durch die Predigt und da heißt es eben, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und ganzem Gemüt oder ganzen all deinen Gedanken. Die Liebe, es ist ein spannendes und wichtiges Thema. Es ist das erste und wichtigste Gebot, sagt Jesus, es kommt schon aus dem Gebot von Mose her. Und das bedeutet, dass wenn wir das nicht beachten, dass unser Leben am Ziel vorbeigeht. Und wenn wir Jesus nicht lieben, so ist eben unser Leben sinnlos. Und es heißt auch, wenn wir eben und diese alle anderen Ziele in unserem Leben vielleicht erreichen, aber eben dieses Ziel nicht, dann haben alle anderen Ziele eben nicht wirklich Bedeutung im Vergleich dazu. Und deshalb lohnt es sich, die eigene Liebe zu Jesus anzuschauen und zu reflektieren. Wie steht es eigentlich damit? Wie soll diese Liebe aussehen in meinem Leben? Und ich denke, es ist wie mit der Liebe zu einem anderen Menschen. Denke ich gern an ihn, dann möchte ich auch von ihm hören und ich möchte wissen, was er denkt und ich möchte ihm gefallen, dann mag ich auch seine Freunde. Und wenn ich einen Menschen liebe, dann will ich viel Zeit mit ihm verbringen und auch mit ihm reden. Und all das, denke ich, kann man sagen, trifft auch auf die Liebe zu Jesus zu. Und die Offenbarung, sie sagt in Kapitel 2, Vers 4, da heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Das kennen wir vielleicht aus unserem Leben. Wir waren vielleicht mal verliebt und diese Liebe hat vielleicht nachgelassen, die gibt es vielleicht nicht mehr, man sagt so verliebt sein, das geht so 4 Jahre, hält das an und vielleicht haben wir das auch erlebt. Die erste Liebe in unserem Leben mit einem lieben Menschen, die gibt es vielleicht gar nicht mehr. Ein typischer Verlauf, der vielleicht hier angedeutet wird. Am Anfang ist man verliebt, begeistert von dem anderen, könnte Bäume für den anderen ausreißen, jeden Wunsch dem anderen erfüllen, Sterne vom Himmel holen und dann lässt die Begeisterung nach, der Alltag, der kehrt ein, die Liebe, sie schwindet immer mehr. Und dann geht's los, der andere beginnt zu nerven und es gibt immer öfter Streit. Und so kann es auch in unserem Leben als Christ gehen. Am Anfang ist man begeistert, man hat verstanden, was Jesus für einen getan hat. Man kennt so diese erste Liebe, die man für Jesus empfindet. Er ist für mich gestorben am Kreuz, für meine Sünde, für mich. Und er liebt mich vorbehaltlos. Und er ist mir ganz nahe gekommen. Ich möchte es in die ganze Welt hinausrufen und es jedem erzählen eben, wie toll dieser Jesus ist. Und man spürt, und so war es auch bei mir, bei meiner Bekehrung, bei meiner Entscheidung für Jesus, Die ersten Monate, die waren einfach so erfüllt mit Jesus und so. Er war einem so nahe. Man hat viel gebetet, man hat viel in der Bibel gelesen und man will eben viel Zeit mit Jesus verbringen. Und man erzählt Jesus alles. Und dann über die Jahre, dann verebbt die Begeisterung, die Liebe nimmt vielleicht immer mehr ab. Und Jesus, dann kommt es so, dass Jesus eben nicht mehr meinen Alltag bestimmt. Man hat sich daran gewöhnt, an die Liebe von Jesus und was Jesus für einen getan hat. Und hunderte und vielleicht tausende Mal haben wir auch Predigten darüber gehört, vom Kreuz und eben seiner Liebe. Und ich kann Jesus nicht mehr so spüren und so fühlen, so wie früher. Hat er sich von mir entfernt? Und die Sünde im eigenen Leben, die ist doch noch nicht besiegt oder so besiegt, wie ich es mir vielleicht erhofft habe. Und immer wieder scheitern wir. Es gibt Rückschläge, wir werden enttäuscht. Und das Leben mit Jesus, es kann oft auch schwere Krisen mit sich bringen. Jesus erfüllt vielleicht nicht bei weitem alle meine Erwartungen von einem tollen und großartigen Leben im Sieg und Erfolg, wie ich es mir vielleicht gewünscht hätte. Und die Hoffnungen, die ich vielleicht in Jesus gesetzt hatte, die werden vielleicht enttäuscht. Zweifel schleichen sich ein, immer wieder und immer öfters. Und man beginnt eben Dinge zu hinterfragen. Und ist das Leben mit Jesus wirklich so viel besser? Ich kann mich da gut wiederfinden. Und wir wollen zurück zur ersten Liebe. Aber Begeisterung oder Liebe, sie lassen sich doch ganz einfach nicht so einfach erzwingen oder machen. Wie soll ich die erste Liebe denn wieder zurückholen? Und wieso kann es eben überhaupt so weit kommen, dass die Liebe Jesus so abnimmt, bis dahin, dass Jesus eben nur noch eine untergeordnete Rolle in meinem Leben spielt? Und vielleicht verstehen wir auch Liebe anders, als sie gemeint ist, als wir sie in der Liebe, in der Bibel finden. Und da heißt es, ihr könnt das gern in euren Bibeln mitlesen. Der erste Punkt, wo wir vielleicht anders sehen, dass es die Liebe Jesu eben kein Verliebtsein ist. So wie Amor, der mich mit einem Pfeil trifft und schon bin ich verliebt. Und ich weiß nicht genau, warum ich mich in jemanden verliebe. Es passiert einfach. Ist es das Aussehen vielleicht? Die Bewegung, ist es die Umgebung? Ist es vielleicht der Geruch? Sind es einfach ganz einfache Dinge, die mir einfach am anderen gefallen? Ich weiß nicht so genau, warum ist mir jemand sympathisch? Warum ist mir jemand nicht sympathisch? Ich kann vielleicht nichts dagegen tun. Ich habe es eben wirklich nicht in der Hand, wen ich liebe. Und die Bibel, die sagt hier in 1. Johannes 3, Vers 18, meine Kinder, lasst uns lieben mit Worten. Lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Liebe mit der Tat und mit der Wahrheit. Und ich denke, die Bibel, sie denkt hier vom Verb her, lieben. Dass ich etwas tue. Ich entscheide mich, jemanden zu lieben und ich bin dabei aktiv. Ich bin nicht passiv ausgeliefert, ob ich jemand liebe oder nicht. Und so bin ich auch nicht davon abhängig, wie begeistert ich eben gerade von jemand bin. Ich kann jetzt jeden lieben und ich muss nicht auf Liebe warten, bis mich ein Pfeil von Amor wieder erwischt. Ich kann jederzeit aktiv werden und handeln. Und ich habe laut der Bibel alle Freiheiten zu entscheiden und zu lieben. Wichtig ist eben auch, ein Punkt, den die Bibel hervorbringt, ist, dass ich liebe, ist eine Entscheidung. Manuela hat vorhin jemand zitiert und es hat genau das gesagt. Liebe ist ist Entscheidung und Liebe ist kein Gefühl. Natürlich verbinden wir erstmal ein bestimmtes Gefühl mit Liebe. Wie fühle ich mich in der Beziehung zu einem bestimmten Menschen? Fühle ich mich wohl? Geht es mir gut dabei? Oder fühle ich mich schlecht? Gibt mir eben der andere, was ich brauche? Wie geht es mir in dieser Beziehung? Und diese Fragen entscheiden oft darüber, ob ich jemand liebe oder nicht. Wir sind von unserem Wohlbefinden und von unseren Gefühlen getrieben. Aber die Liebe in der Bibel, sie hat mehr mit Entscheidung zu tun. Ich entscheide mich, jemand zu lieben. Und die Liebe drückt sich immer durch meine Tat aus. Und natürlich ist das Gefühl auch wichtig. Aber die entscheidende Frage ist jedoch, was muss zuerst da sein? Das Gefühl oder die Entscheidung? Brauche ich zuerst das Gefühl, um zu lieben? Und wenn ich mich aber ganz bewusst für jemanden entscheide, mich entscheide, jemanden zu lieben und an dieser Entscheidung festzuhalten, wird das Gefühl eben auch mit dieser Entscheidung mit der Zeit folgen. Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Ich denke, kaum jemand von uns würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn er schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben vielleicht für einen anderen, besonders gütigen Menschen hergibt. Gott hat aber seine Liebe, seine große Liebe, gerade dadurch bewiesen, dass er seinen Sohn für uns sterben ließ, als wir noch Sünder waren. Und es bedeutet, dass Gott uns nicht aus einer Gefühlslaune heraus liebt. Er liebt uns auch nicht, weil wir so besonders liebenswert wären oder ihm so sympathisch. Oder weil wir so liebevolle Gefühle bei ihm auslösen würden. Er hat sich ganz bewusst, sagt uns dieser Vers, denke ich, ganz bewusst für uns entschieden, obwohl erstmal nicht viel dafür gesprochen hat. Und diese Entscheidung hatte ernsthafte Konsequenzen für Jesus. Und er konnte sie nur tragen, weil er an dieser Entscheidung festgehalten hat. Da im Garten Gethsemane, wo er gekämpft hat, aber dem Willen Gottes gefolgt ist. Er hat sich entschieden zu folgen und er hat sich nicht von Gefühlen leiten lassen. Und Liebe funktioniert nicht mit Hass. Liebe geht nur ohne Hass. Kennen wir das, dass wir verliebt sind und dass wir sagen, ja, meine Frau, sie liebe ich über alles, aber so mit ihrer Familie, das ist schon ein bisschen schwierig. Die Schwiegermutter, die mag ich nicht so, aber es geht ja um meine Frau, ich heirate ja meine Frau und nicht die Familie. Aber mit der Schwiegermutter, nee, da kann ich gar nicht damit. Den einen, den kann ich gut leiden, aber den anderen nicht. Bei dem einen entscheidet man sich, den zu lieben, und bei dem anderen nicht. Aber beides ist nicht zur gleichen Zeit möglich. Und in Johannes 4, Vers 20, da heißt es, wenn jemand spricht, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, der ist ein Lügner. Die Bibelstelle sagt uns, wir können nicht gleichzeitig lieben und gleichzeitig hassen. Und meine Liebe hat etwas mit meiner geistigen Reife zu tun, wie ähnlich ich Jesus schon bin. Und wenn ich geistig wachse, wenn ich eben in der Heiligung bin, wenn ich Gott zustrebe, dann nimmt meine Fähigkeit zu lieben immer mehr zu. Die Liebe ist immer weniger von der Person abhängig, die ich liebe, bis dahin, dass ich meine Feinde genauso lieben kann wie meine Freunde. Es funktioniert auch nicht in einer Ehe, wenn ich am Anfang ist alles in Ordnung. Meine Frau, sie ist jung, hübsch, ich liebe sie, ich liebe dich, aber heimlich denke ich vielleicht, wehe, du wirst deiner Mutter immer ähnlicher. Dann ist es aus mit unserer Liebe. Ist so ein Ehemann liebesfähig? Die Liebe, sie beweist sich doch erst dann, wenn es schwierig wird, wenn die Gefühle nachlassen, wenn der Alltag einkehrt und alles normal und eintönig wird. Am Anfang ist alles noch aufregend, rosarot, dann übersieht man alles, dann ist die Liebe kein Problem. Da kann man nicht wirklich wissen, ob die Liebe trägt und auch Krisen überstehen kann. Und das findet man heraus, wenn die erste Begeisterung vorbei ist. Und oft passiert es uns, dass unsere Begeisterung, unsere Liebe sich dann dem Ende zuneigt und wir dann irgendwie vielleicht versuchen, miteinander auszukommen, unseren Weg zu gehen. Der eine macht das, der andere macht das. Der Mann geht in seinen Verein und die Frau, die geht in ihren Club irgendwo und man geht sich aus dem Weg. Und eigentlich ist aber die Liebe am Ende. Man spricht nicht mehr miteinander. Liebe dich nicht mehr, stellt sich ein. Und diese Aussage, ich liebe dich nicht mehr, sie steht leider sehr, sehr oft am Ende von einer Beziehung zwischen Mann und Frau. Und es klingt auch wie eine Entschuldigung. Was kann ich schon dafür? Es ist halt passiert, ich liebe dich halt einfach nicht mehr. Und wir bekommen das auch vermittelt in den Medien, in den Spielfilmen. Dann ist es aus, dann kommt die neue Liebe und alles ist gut. Dann Patchwork-Familien ist auch alles okay. Aussage ist aber ein Widerspruch in sich. Das ist wie, wenn man behauptet, das Rechteck ist rund oder Schwarzes ist weiß. Aber man hört es immer wieder. Aber Jesus sagt uns, in 1. Korinther 13, Vers 8, die Liebe, sie hört nimmer auf. Wo doch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Gott ist treu und deshalb ist Liebe auch Treue. Stellt euch vor, Gott würde euch eines Tages sagen, ich will nicht mehr, ich liebe die Menschen nicht mehr, ich verlasse sie jetzt. Das ist eine sehr wichtige Eigenschaft der Liebe, dass sie treu zum anderen steht. Egal was kommt, egal was der andere tut. Also auch wenn jemand sagt, ich liebe dich nicht mehr, muss er sich die Frage gefallen lassen, ob diese Person überhaupt jemals ernsthaft geliebt wurde. Liebe hört nicht auf. Wir sollen Gott, Jesus, haben wir am Anfang gelesen, von ganzem Herzen, ganzer Seele, von allen Gedanken, von allem Gemüte lieben. Und in 1. Johannes 4, Vers 10, da steht, darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Diese Liebe, sie ist keine Anstrengung für uns. Wir sind nur fähig zur Liebe zu Gott und zu anderen Menschen, weil Gott uns zuerst geliebt hat und weil Gott Liebe ist. Gott liebt uns zuerst und das ist das Wichtigste, was uns im 1. Johannesbrief auch mitgegeben wird. Bevor du irgendetwas sagen oder tun kannst, hat Gott dich schon längst geliebt. Bevor wir irgendetwas tun können, um unsere Liebe Gottes zu verdienen, hat er uns schon längst angenommen und geliebt. Das können wir schon von Anfang an sehen, wenn wir Menschen auf die Welt kommen. Durch Schwangerschaft und Geburt bekommen wir unser Leben geschenkt. Wir haben nichts, aber gar nichts dazu beigetragen. Und als neugeborenes Kind waren wir auch noch nicht in der Lage, für uns selber zu sorgen oder unser Leben selbst zu gestalten. Wir waren eben darauf angewiesen, dass unsere Eltern uns liebevoll umsorgt haben, unseren Hunger gestillt haben, uns gewaschen, gewickelt und ein warmes Bett gelegt haben. Und es zeigt uns, wie es eigentlich von unserem Schöpfer gedacht ist. Ohne Liebe kann kein Mensch leben. Und alle Eltern, die es eben gut mit ihren Kindern meinen, die zeigen ihnen diese Liebe, die ihnen Gott, der Schöpfer, ans Herz gelegt hat. Und aus lauter Liebe geben sie ihren Kindern alles, was sie zum Leben brauchen. Unsere Kinder erhalten die Liebe und das Leben einfach geschenkt, frei, bedingungslos. Und bevor sie irgendetwas dazu beitragen oder es sich verdienen können. Und am Anfang unseres Lebens, da steht eben diese bedingungslos geschenkte Liebe, die unser Schöpfer uns in die Wiege legt. Gott liebt uns zuerst. Ich denke, daran sehen wir schon, unserer Liebe oder unserem Versuch zu lieben, geht immer die Liebe Gottes zu uns voraus. Deshalb steht über unserem Leben die Zusage, über jedem Leben von uns her, steht die Zusage, du bist geliebt. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Die Liebe, sie kommt nicht, ist keine Erfindung von uns Menschen, sie kommt nicht von uns her. Und wir Menschen können keine Liebe aus uns selbst hervorbringen und schon gar nicht Liebe Richtung Gott. Und wenn wir als Menschen lernen zu lieben, dann ist es immer nur eine Antwort auf die Liebe, die wir in unserem Leben von Anfang an selbst empfangen haben. Und wenn wir Menschen lieben oder wenn wir Gott lieben, dann ist das immer nur ein Reflex auf die Liebe Gottes zu uns. Wir können Gott nur zurücklieben, nachdem er uns zuerst geliebt hat. Die Liebe, sie fängt da an, indem Gott uns liebt. Und diese Liebe, sie wurde eben sichtbar in Jesus, als er für dich und für mich Mensch wurde, ans Kreuz ging, um eben die Beziehung mit uns Menschen, weil wir Sünder sind, wiederherzustellen und zu heilen. Und diese Liebe Gottes, sie wird sichtbar an Jesus Christus. In Jesus sagt uns Gott am deutlichsten, du bist geliebt, sogar meinen eigenen Sohn gebe ich für dich. Nehmen wir uns im Alltag auch Zeit, dass uns diese Liebe vor Gott bewusst wird. Merken wir das? Nehmen wir uns diese Zeit, es auf uns wirken zu lassen, sein Wort zu lesen, mit ihm zu reden, in seiner Nähe, seiner Gemeinschaft, seinem Wort der Bibel, diesen Liebesbrief, den er speziell für dich geschrieben hat. Du bist geliebt. Und wie wir gesehen haben, einem Ehepaar, diese Liebe, sie ist nichts Einseitiges. Gott liebt uns. Liebe bei einem Ehepaar, sie funktioniert nur, wenn die Liebe erwidert wird. Es ist gegenseitig. Und zu einem Ich liebe dich kommt ein eben auch, liebst du mich auch? Und da heißt es in Johannes 21, Vers 15, da sie nun das Mahl gehalten hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm, weide meine Lämmer. Spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe, spricht Jesus zu ihm, weide meine Schafe. spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Und Petrus wurde traurig, weil er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe. Ich denke, es ist interessant, dass diese Frage, hast du mich lieb, Jesus nach seiner Auferstehung seinem Jünger Petrus stellte. Letzten Sonntag ist Heinz auf diese Begegnung in seiner Predigt eingegangen. Die Hoffnung, sie kam wieder zu den Jüngern durch die Begegnung mit dem Auferstandenen. Und diese Geschichte dieser Begegnung mit Petrus, sie beginnt eben weit vor Ostern, ja vor der Kreuzigung. Wir erleben einen Petrus, der vor Selbstbewusstsein strotzt. Er baut seine Größe auf seine Größe, seine Überlegenheit, seine Kraft. Und wenn alle davonlaufen werden, dann laufe ich doch nicht davon. Ich gehe mit dir sogar bis in den Tod. Dann kommt die Gefangennahme Jesu, er greift zum Schwert, er läuft davon, er flieht. Und doch geht er Jesus hinterher. Und dreimal verleugnet er, Jesus gekannt zu haben. Und dann kräht der Hahn und Petrus weint bitterlich. Und er geht zurück ins alte Leben. Und dann begegnet ihm der Auferstandene. Doch Jesus will nicht, dass Petrus seine Berufung aufgibt. Er will einen Neuanfang und keinen Rückfall ins alte Leben. Und Auferstehung heißt ja nicht nur ein neues Leben für Jesus, sondern Auferstehung heißt auch neues Leben für uns, für seine Jünger. Und Jesus macht mit dieser Frage nach der Liebe zu ihm deutlich, was das entscheidende Kriterium Gottes Reich ist bei einem Neuanfang. Hast du mich lieb? Jesus fragt nach der Liebe. Er macht Petrus deutlich: Ich will nicht dein Selbstbewusstsein, dein Eifer, deine Begeisterung, deine Größe. Petrus, ich will einzig nur deine Liebe. Jesus will nicht zuerst unsere Arbeit, unsere Mühe, unseren Einsatz. Er will unsere Liebe. Und er will nicht zuerst unsere Hand, sondern er will unser Herz. Er schaut nicht zuerst nach dem, was wir tun, er schaut nach unserer Beziehung. Er hat nicht menschliche Kriterien wie Begabung, wie Alter, Geschlecht, Schulabschlüsse, wie vielleicht man bei einer Einstellung berücksichtigt. Er fragt zuerst nicht nach unserem Berufen oder nach unserem Reichtum. Und in diesen Bereichen sind wir eben alle unterschiedlich und unterschiedlich qualifiziert. Für eine Stelle kommen nur ganz wenige in Betracht, die kommen in die engere Auswahl und alle anderen, die werden nicht berücksichtigt. Eben, wenn wir nach dem gehen, dann gibt es eben bei uns Menschen Vorteile und andere haben Nachteile. Aber Jesus hat ein Kriterium für sein Reich genommen, das allen gleich leicht oder gleich schwer fällt. Es ist die Liebe. Und was für eine Barmherzigkeit von Jesu, was für ein seelsorgerlicher Umgang von Jesu mit Petrus, dass er mit dieser Frage die Sache auf den Punkt bringt. Er fragt ganz persönlich und sein Wort, es gilt der ganzen Welt. Jesus, er fragt damals nicht nur Petrus, sondern er hat mich persönlich im Blick. Hast du mich lieb? Simon, hast du mich lieb? Mitten in der Schar der anderen Jünger redet er persönlich Petrus an. Petrus, jetzt geht es nur um uns zwei, um dein Verhältnis zu mir. Wie steht es damit? Das muss ich jetzt wissen. Hier musst du mir eine klare Antwort geben. Es ist wie ein Kind, das vielleicht auf dem Schoß seiner Mutter sitzt und sagt, Mama, magst du mich? Eigentlich weiß es das Kind, aber es will es hören. Es will es nochmal sich vergewissern. Ich will es von dir hören, damit es ein sicherer Besitz in meinem Herzen ist. Nicht die Liebe zur Gemeinde, zur Kirche, zu irgendeinem christlichen Werk ist es. Nein, es ist die Liebe zu ihm. Und Jesus möchte von uns eine klare und eine persönliche Antwort haben, wenn er nach unserer Liebe fragt. Er führt jeden von uns und er sieht jeden persönlich und er sieht meine ganz persönliche Liebe zu Jesus. Lassen wir die anderen debattieren über Jesus, was sie wollen. Ich persönlich weiß, dass er mich liebt und ich liebe ihn. Jesus fragt Petrus dreimal und die gleiche Frage und es erinnert an die dreifache Verleugnung und das dreifache Scheitern von Petrus. Und Jesus, denke ich, will damit deutlich machen, die Vergangenheit und Schuld ist nicht einfach mit einer lockeren Bemerkung erledigt. Petrus, dreimal musst du dich klipp und klar zu mir stellen. Auf dein Wort war nicht Verlass, dreimal hast du gelogen. Aber auf dein Wort muss jetzt Verlass sein. Ich will es dreimal hören. Und es trifft Petrus ins Innerste. Er begreift seine Schwäche, seine Unfähigkeit und vorher war er überzeugt von seiner Fähigkeit. Jetzt sieht er seine Unfähigkeit und es bewirkt in ihm eine tiefe Traurigkeit und eine völlige Sinnesänderung. Das Denken, das neue Denken des Petrus zeigt sich in seiner Antwort. Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Du weißt es. Du bist in Kontrolle, du kennst meine Gedanken, du kennst mein Innerstes. Du weißt, ich kann dich nicht anlügen. Du weißt es, dass ich dich lieb habe. Und Jesus beauftragt ihn neu. Und es ist beeindruckend, dass Jesus seinem Jünger nicht nur sein Unvermögen aufzeigt, sondern zugleich einen neuen Auftrag gibt. Weide meine Schafe. Jesus zeigt nicht nur Grenzen auf, er gibt auch Aufgaben. Und es ist im Grunde nicht zu begreifen, dass Jesus diesem Versager Petrus das Wichtigste anvertraut, das es gibt, nämlich seine Herde. Wenn Leute sich zur Wahl stellen, Wahlen verlieren, dann werden die normalerweise nicht wieder aufgestellt von einer Partei. Die sind erledigt, die kommen normalerweise nicht wieder ins politische Leben zurück. Sie sind halt Verlierer, Wahlverlierer. Sie werden nicht wieder aufgestellt. Und Versager erhalten in der Regel nicht eine höhere Aufgabe. Aber Jesus vertraut Petrus nicht irgendwelche Aufgaben an, auch nicht irgendwelche unbedeutenden Nebenaufträge, sondern die zentrale Aufgabe, die uns alle betrifft, seine Herde zu weiden. Meine Schafe, es sind die Schafe Jesu. Es ist nicht unser Eigentum. Es ist die Gemeinde Jesu. Es ist sein Werk. Und Vergebung und dieser neue Auftrag, sie machen deutlich, jede Vergebung hat das Ziel, wieder neu in den Dienst gestellt zu werden. Jesus vergibt nicht nur Schuld, um Wunden zu verbinden und zu heilen. Er verteilt auch neue Aufträge. Er bereinigt unsere Vergangenheit, damit wir die Zukunft gewinnen können. Und diese Zukunft gewinnen wir nur, wenn unser Leben von der Liebe Jesu bestimmt wird. Und diese Liebe kann ich mir nicht einfach verdienen. Ich darf ihn lieben, weil er mich zuerst unendlich geliebt hat. Die Liebe zu ihm ist kein Verliebtsein. Es ist kein Gefühl, es ist eine Entscheidung. Es ist eine ganze Sache. Es betrifft auch meine Mitmenschen, weil wenn ich hasse, dann liebe ich nicht. Die Liebe Sie hat keine Grenzen und kein Ende. Und sie ist durch mein Menschsein begrenzt, aber ich kann darin wachsen und reifen. Die Liebe Jesu ist meine höchste Priorität. Und ich lasse zu, dass Gott in meinem Leben Dinge ändert. Es betrifft mein Herz, meine Seele, mein ganzes Gemüt. Und es ist mir das Wichtigste. Und so fragt Jesus auch dich: Hast du mich lieb?